will dich aufrichten. Wer will dich aufrichten? Dass du wieder gerade stehst, dass du wieder fröhlich deine Straße ziehst, dass du wieder Glauben hast, dass du wieder was unternimmst, dass du raus aus deinem Schneckenhaus kommst. Gott will etwas in deinem Leben geschehen lassen. Also sei offen auf das Wirken Gottes. Halleluja. Sei offen auf das Wirken Gottes. Zuerst möchte ich ganz kurz noch einladen. Wir werden ja am Karfreitag morgens um 11 Uhr den Gottesdienst haben. Trag in deinem Kalender ein, dass es um 11 Uhr ist. Abends haben wir keinen Gottesdienst, also kam Freitag um 11 Uhr und Ostersonntagmorgen um 10 Uhr, wie gewöhnlich, wie immer, aber nur kam Freitag, eine andere Zeit, sonst machen wir meistens 10 Uhr, aber wir verändern ein bisschen, kannst etwas länger schlafen, aber dafür freudiger hierher kommen, ausgeschlafen und so weiter. Die Themen, am Mittwoch wird das Thema sein, war Jesus der Messias der Juden. Am Freitag wird das Thema sein, es werden Zeichen geschehen. Und dann am Samstag werden wir fragen, wer hat Jesus wirklich gekreuzigt? Waren es die Juden, die Römer? Waren es die Germanen? Wer war das? Wer hat Jesus gekreuzigt? Wer war der ausführende Organ, wer das ausgeführt hat? Ich werde es nicht viel verraten, aber auf jeden Fall ist es sehr wichtig zu wissen, wer hat das getan. Dann schiebt man niemand die Schuld in die Schuhe. Wenn wir wissen, wer ist der Schuldige? Wer hat es veranlasst? Weswegen ist Jesus gestorben? Und dann am Sonntag, den 13. April, das ist Palmsonntag, Jesu Einzug in Jerusalem, der Prozess hat begonnen. Die Lawine rollt, der Herr kommt. Der Herr kommt nach Jerusalem, um das Werk, das er vom Vater von Ewigkeit her schon vorgeplant gehabt hat, auszuführen und zu vollenden. Wir werden auch am Freitagabend mal haben, auch da möchte ich einladen, dass gehört sich dazu, nirgendwo steht es geschrieben, dass man das haben muss, aber wir tun's. Wir tun Dinge, die einem Freude machen und wir genießen das Leben, auch das Glaubensleben. Gott will dich aufrichten, nicht runterhängen, Kopf hoch, schau in die Zukunft, schau nicht in die Vergangenheit, schau nicht nach links und schau nicht nach rechts. Das ist die Botschaft dieser Woche immer wieder, Gott will dich verwenden, du bist ein Werkzeug Gottes, ein auserwähltes Werkzeug Gottes, Gott liebt dich absolut mit Haut und Haaren. Und mit jeder Zelle, mit allem, was in dir ist, das soll den Herrn loben. Stell dir mal vor, und das alles will Gott von dir haben. Und er liebt diese Kleinigkeiten in deinem Leben. Gott gibt dich nicht auf. Das ist die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Wenn du für Gott lebst, lebst du nicht umsonst. Die Liebe Gottes übersteigt alles. War ein Thema dieser Woche. Hört euch diese Predigten im Internet ab oder kauft euch die CDs. Also ich denke, das ist ganz arg wichtig zu wissen, dass Gott dich absolut liebt. Absolut. Und die Liebe Gottes übersteigt alles. Da kannst du so viel Schwierigkeiten haben, so viel Fehler haben, so geknickt sein, so gedemütigt sein, so versagen. Gott liebt dich trotzdem, weil du sein Kind bist. Und dein Vater oder deine Mutter wird sein Kind nicht abschreiben und sagen, jetzt hast du Fehler gemacht, jetzt bist du abgeschrieben. Nein, Gott schreibt niemand ab, auch den verlorenen Sohn. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die ist mir so tief, liegt so tief drin. Ich habe mal 3 Wochen nichts anderes gepredigt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Weil das ist die Liebe Gottes. Es gibt nichts Größeres, als dass der Vater diesen Kauz da annimmt, der nach Hause kommt, Vater, ich habe gesündigt, und dann um den Hals drückt und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Die Liebe Gottes übersteigt alles. Orientiere dich an Gott und nicht an die Umstände deines Lebens, denn du lebst nicht für irgendjemand, du lebst für Gott und Gott will, dass es dir gut geht, dass du dich freust, jeden Tag aufstehst und sagst, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja. Du lebst nicht vergeblich. Auch wenn es manchmal so aussieht, ja, ich habe so viel Leerlauf in meinem Leben. Was vollbringe ich schon in Großes in meinem Leben? Oder wozu bin ich überhaupt fähig? Kopf hoch. Matthäus Kapitel 12, Vers 20. Und ich möchte heute dann nachher Daniel betrachten. Daniel Kapitel 3, da ist die Geschichte von den 3 Jungs, die im Feuerofen reinkamen. Aber das interessiert mich nicht so sehr. Ich habe dieses Kapitel andersrum geschrieben. Da steht 3 Männer im Feuerofen. Mein Thema ist dort, wie kamen sie raus aus dem Feuerofen? Das interessiert mich mehr, als wie die reinkamen. Aber zuerst einmal meine Bibelstelle, die Ausgangsbasis war für heute Morgen. Oder ist, Matthäus 12, Vers 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg herzuführt. Bis der Sieg offenbar ist, bis der Durchbruch da ist, bis der Heilige Geist wirkt und bis ja die Herrlichkeit des Herrn über dein Leben aufgeht. Auch wenn du glimmst, weißt du, was Glimmen ist? Gott, Es raucht ein bisschen, aber mehr nicht. Es glimmt. Und Gott wird diesen glimmenden Doch, der ein bisschen Hoffnung hat, nicht auslöschen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Du hängst schon rüber. Diese Pflanze hält eine Predigt für sich selbst, die war geknickt. Aber die wurde gestärkt und die wächst jetzt wieder. Und gerade an der Stelle, wo der Knick war, ist ein richtiger Knorpel. Da wird sie ein zweites Mal nicht mehr brechen. Gott stellt den glimmenden Docht wieder her. Gott stellt das geknickte Rohr wieder her. Du hast etwas Hoffnung heute und ich möchte dir Hoffnung predigen. Das Evangelium ist eine Botschaft der Hoffnung. Wenn Gott dich übernimmt, wird dein Leben verbessert, restauriert, wiederhergestellt. Auch wenn alles schiefgelaufen ist, Gott stellt dich wieder her. Der verlorene Sohn, dieser mein Sohn war tot und er lebt wieder. Er wird mehr aus deinem Leben machen und Gott kann das. Aus deinem Leben, das so verfahren ist, du steckst in der Sackgasse, kommst weder vorwärts noch rückwärts raus, aber Gott sagt, ich bring dich raus, ich helfe dir, gib dich nicht auf. Wenn du dich nicht aufgibst, Gott wird dich nicht aufgeben. Wenn du dich nicht aufgibst, der Einzige, der sich aufgeben kann, das bist du. Und der Teufel, der hat dich schon sowieso aufgegeben. Du hast dich bekehrt, bist ihm sowieso weggelaufen. Und jetzt versucht er noch mit aller Kraft, dich zurückzuholen. Aber das schafft er nicht, weil die Liebe Gottes und der in dir ist, ist stärker als der Feind der Widersacher. Gott kann deine verfahrene Situation wieder in Ordnung bringen, dich wieder auf dem Gleis stellen. Begrenze deinen Gott nicht. Bei Gott ist alles möglich. Alles. Alles. Und nochmal alles. Sag dir immer wieder, wenn du dunkle Wolke vor dir siehst, wenn du nicht mehr weiter weißt, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Gott macht aus allem etwas Gutes, auch aus dem Schrott. Schmelzt dir ein und wieder neues Material, neue Legierung. Und ich will dir heute ein paar Geheimnisse weiter verraten. Wer Gott vertraut, der schaut nicht nur auf seine Gefühle, der hat immer ein gutes Gefühl. Der weiß, mein Erlöser lebt. Auch wenn ich wie Hiob ganz tief unten am Boden liege und ich weiß, wie es weitergeht. Gott hat den Schlüssel zu deinem Leben. Und er will dir ein gutes Gefühl geben. Mit ihm kannst du weiter denken, weiter gehen, weiter fröhlich deine Straße ziehen. Halleluja, der Herr ist mit mir, auch wenn du Mutterseelen allein bist. Der Herr ist mit mir. Und das reicht mir. Diese Woche sprach ich von einem unsichtbaren Partner, der uns begleitet. Den siehst du nicht, aber der ist immer da. Von allen Seiten umgibst du mich. Vater, Sohn und Heiliger Geist umgibt dich. Also du bist von drei guten Mächten wunderbar geborgen. Und die lieben sich. Und weil die sich so lieben, lieben sie dich erst recht. Du bist so wie das kleine Kätzchen, der kleine Vogel oder was weiß ich. Die kümmern sich um dich, weil du Gott sehr wichtig bist. So, zurück zu der Geschichte in Daniel Kapitel 3. Eigentlich die Geschichte mit den Jungs fängt Kapitel 1 schon an, aber ich fange mit 3 an. Plötzlich ist da ein Standbild aufgestellt worden und alle müssen kommen, alle sind verpflichtet zu kommen. Und diese 3 Jünglinge wussten, Gott kann uns vor dem Ofen bewahren. Gott kann uns stark machen. Gott kann uns Rückgrat geben. Gott kann uns Rückenwind geben, wie wir gesungen haben. Und du musst nicht verzagen, wir kommen da nicht mehr raus. Der Ofen wird 7-mal heißer gemacht, stell dir mal vor. 7, das heißt also, schlimmer geht's nicht mehr. Und gerade da vertrauen die drei, unser Gott kann. Bei Gott ist nichts unmöglich. Sie waren Draufgänger, diese 3 oder 4 Jungs, die dort in Babylon waren. Sie riskierten ihr Leben, sie blieben hart. Sie haben sich vor der Obrigkeit nicht gebeugt. Das ist ziviler Ungehorsam, was hier passiert in Daniel Kapitel 3. Ziviler Ungehorsam. Und sie sagen, wir werden Gott mehr gehorchen als deinem Standbild, der Musik oder mit dem ganzen Zirkus, was du da veranstaltest. Wir werden Gott mehr gehorchen, als was die Massenmedien gerade heute sagen. Wir werden Gott mehr gehorchen, als was die öffentliche Meinung ist. Alle fallen nieder, alle beten an. Nur 3 Burschen stehen. Stell dir dieses Bild mal vor. Vergegenwärtige dir das. Und sie gaben Gott recht und haben den König blamiert. Ich habe diese Woche auch darüber gepredigt. Was ist unsere Verwendung? Wozu hat Gott uns erlöst? Warum sind wir hier? Wir sind hier, um dem Teufel das Handwerk zu legen. Wenn du das begriffen hast, dann wirst du ganz anders leben, ganz anders gegen den Feind angehen, gegen die Mächte, Fürsten und Gewalten, die dich bedrücken wollen. Wir sind in dieser Welt, dem Teufel seine Arbeit zu zerstören. Das, was er aufgebaut hat und stellt hat, jetzt bete das an. Und du sagst, nein, danke, das werden wir nicht machen. Stell dir mal vor, du bist ein Widersacher Satans. Und deswegen sind wir hier in dieser Welt. Wir sind nicht nur hier, gute Zeit zu haben, mit Gott zu leben. Nein, wir sind hier, um Gott zu verherrlichen und Gott zu seinem Recht und zu seiner Ehre zu bringen. Das ist unsere Verwendung. Verstehst du? Diese drei Jungs haben bewiesen, wozu sie in Babylon sind, warum sie dort gefangen sind, warum sie dort aufgewachsen sind auf dem Königshof. Diese drei, die haben Gott mehr gehorcht als dem König. Und sie haben den König blamiert, nach Strich und Faden. Niemand widersprach ihm. Keiner wagte es, weil er so mächtig war. Und er sagte, ich habe Macht über Leben und Tod. Aber die drei haben das nicht geglaubt. Du musst eines wissen, jemand ist stärker als der König. Jemand ist stärker als die Naturkräfte. Jemand ist stärker als der Satan. Niemand betete mehr. Das Standbild, nachdem sie aus dem Ofen rauskamen, war sein Bild vergessen. Hätte einschmelzen können, denn sie gaben alle Gott nachher die Ehre anschließend. Und das ist die Aufgabe, deine und meine Aufgabe, dem Teufel das Handwerk zu legen. Du sagst, sowas habe ich noch nie gehört. Und es ist gut, dass du nicht gehört hast, darum kann ich auch frei predigen und dir das sagen. Die drei mutigen Jünglinge setzten die ganzen Verordnungen des Königs, seine ganzen Gesetze, seine ganzen Vorschriften außer Kraft. Und das sehe ich immer wieder in der Bibel. Der Daniel setzt es auch außer Kraft. Keiner soll drei Monate, jemand bitten um irgendetwas außer dem König. Und Daniel, was macht er? Jeden Morgen und jeden Abend macht er sein Fenster auf und sagt, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und was die da unten machen, ist mir vollkommen egal. Und die haben schwerst notiert und Mikrofon hingehalten oder sonst noch was. Und König, hast nicht gehört, guck mal, die beten, wir haben Zeugen da, wir haben alle gehört. Der Daniel hält sich nicht an deine Gebote. Und du musst eines wissen, man muss Gott mehr gehorchen als den Geboten des Königs, der Regierung, des Systems. Die drei waren mutig und Daniel genauso. Und ich sag dir eines, wenn du Gott mehr gehorchst, dann kommst du in den Ofen oder in die Löwengrube. Da kannst du aussuchen, was du willst. Und so war es. Du hast jetzt Widerstand. Es geht ganz tief runter. Du fällst in die Macht Satans hinein, denn du hast dieser Macht widerstanden. Du hast Nein gesagt. Und jetzt bekommst du den Teufel zu spüren. Die Löwen und das Feuer. Der unerschütterliche Glaube der drei Jungs macht die Religion des Nebukadnezars zunichte. Ja, wir beten nicht an. Die haben keinen Kommentar gegeben, kein Interview gegeben, nichts. Wir beten nicht an. Du kannst anbeten, wenn du willst. Aber wir nicht. Die Leute können machen, was sie wollen. Aber du solltest auch machen, was du willst und was du sollst. Und deiner Meinung gewiss sein. Sie haben den ganzen Götzen lächerlich gemacht. Wir beten nicht an. Ich werde nie vergessen, ich habe ein Interview im Buddha-Tempel oben in Frohnau. Und Ostern, senderfreies Berlin, das ging ja durch die Stadt Berlin. Pastor Matutis zieht die Schuhe nicht aus vor dem Buddha. Ich habe gesagt, ich habe nichts dagegen, Schuhe auszuziehen, wenn ich jemanden besuche. Aber ich werde vor diesem Götzen meine Schuhe nicht ausziehen. Und ich habe meine Schuhe angelassen. Und habe gesagt, wenn ihr von mir ein Interview haben wollt, müsst ihr zu mir rauskommen. Ich bleibe draußen. Oder ich komme mit Schuhe rein. Nein, das darf man nicht. Man darf zum Buddha nicht mit den Schuhen reingehen. Und dort in seinem Tempel. Also, ich habe meine Schuhe angelassen, stur. Aber ich weiß, was da war. Die Leute haben nicht diskutiert um das, was im Interview war. Sondern Pastor Matutis zieht die Schuhe nicht aus. Das war die Diskussion in Berlin. Ganzen Tag. Die Zeitung hat sogar drüber geschrieben. Wie kann so ein sturer Pastor einfach seine Schuhe nicht ausziehen vom Buddha? Kein Respekt. Ich habe keinen Respekt vor Götzen. Ich habe vor Gott Respekt, aber nicht vor Götzen. Und ich habe Respekt auch vor Menschen. Da ziehe ich meine Schuhe aus, aber nicht vor Götzen. Die stumm sind, blind sind, dumm sind, die nichts können. Die kannst du umschmeißen und da kannst du Kopf abschlagen und da passiert gar nichts. Wenn ich an Bonifatius denke, die Eiche da, die er gefällt hat, das warten sie alle, dass der Blitz kommt und Donner kommt. Aber diese Donnereiche, die ist umgefallen und die Götter haben nichts getan. Die können nichts tun, weil unser Gott ist der starke Gott, der mächtige Gott. Und die drei Jungs blieben stehen, macht, was ihr wollt, aber wir machen es nicht mit. Wir müssen auch konsequent sein, wenn wir an Gott glauben, dass wir unseren Glauben auch konsequent ausleben. Da mache ich nicht mit. Die Mächtigen kapitulieren, wenn du nicht mitmachst. Die werden wild. Der Teufel wird fuchswild, wenn du nicht mitmachst mit dem, was er davor hat. Bete das Standbild an. Ein Einzelner, Geschwister, ihr glaubt nicht, was ein Einzelner vermag, wenn er sich auf Gott verlässt und nicht das macht, was die Götzen wollen und die Götzendiener wollen. Ich bleib stehen. Der bewirkt mehr als die ganze Masse, die 120 Nationen dort versammelt waren. Das war so praktisch die ganze Welt dort anwesend. Die ganzen Repräsentanten dieser Welt, die ganzen Herren und Fürsten dieser Welt, die waren dort anwesend. Und nur drei bleiben stehen. Denke, was einer kann. Was ein Einzelner kann. Werde bewusst, was du kannst. Denn du bist Salz und Licht in dieser Welt. Erkenne deine hohe Berufung. Und mein Thema war, Gott hat eine Verwendung für dich. Und Gott will dich gebrauchen. Als kleines Körnchen. Als kleiner Funke Licht. Denk an die Esther. Der Galgen wird schon aufgestellt. Die ganzen Juden sollen aufgehängt werden. Der Mardochai als Erster. Und die Esther, eine einzige Frau, hat damals die Situation gerettet. Damals wäre schon Holocaust gewesen. Aber was macht die Esther? Ich gehe zum König und ich wage mein Leben. Ich bringe mein Leben in die Waagschale. Ich riskiere es. Komme ich um, so komme ich um. Ich gehe. Ein Einzelner kann die Welt verändern. Gott braucht nicht die Massen, weil wir denken manchmal, da müssen viele sein. Drei Männchen hier, drei Jungs, drei Jünglinge. Das sind dann noch nicht mal erwachsene Männer. Jünglinge heißt es bei mir in der Bibel. Die stehen, die bleiben stehen, die haben Zivilcourage und bieten dem Nebukadnezar die Stirn. Wenn Gott mit einem ist, wenn du die Wahrheit auf deiner Seite hast, wenn du das Recht auf deiner Seite hast und wenn du weißt, das sind alles Lügen, die taugen nichts, die Götter taugen nichts, die ganzen Götzen taugen nichts, das ist alles nur aufgebauscht und aufgeblasen, die werden mir gegen mich nichts aushebeln. Wenn du diese Überzeugung hast, die können mir Puckel runterrutschen. Wenn du sicher bist deiner Sache, wenn du deine Erlöser kennst. Aber ich sag dir eines, beobachte die Geschichten in der Bibel. Daniel und hier diese drei Jungs. Bevor Gott handelt, wird der Teufel sehr aktiv. Alle Völker müssen jetzt anbeten, meine Figur. Wenn Gott Israel befreien will und wenn Gott etwas tun will, da ist die Hölle los. Wenn Gott dich gebrauchen will, wenn Gott dich einsetzen will, ist erstmal die Hölle los. Wenn Gott einen Plan hat für dein Leben, ist die Hölle los. Denk, Gott will Israel aus Ägypten rausführen. Da soll ein Moses geboren werden. Und dann gibt der Pharao schon vom Instinkt her, der Teufel hat auch Instinkte. Der Teufel hat auch Ahnungen. Der weiß, da kommt etwas. Der Messias wird geboren, der Erlöser Israels wird geboren. Da sollen alle Jungs in Nil geworfen werden. Und die sollen alle ersaufen. Alle Jungs. Der lässt alle Jungs im Nil werfen. Aber der weiß nicht, dass Gott einen längeren Atem hat. Am längeren Hebel sitzt. Der hat keine Ahnung. Der Teufel. Der Pharao. Da kommt die Prinzessin, badet und sieht so einen hübschen Jungen, holt aus dem Wasser, nimmt nach Hause, zieht's auf den Königshof. Der muss sogar den füttern, den Kerl. Der ihm einmal eines Tages davonjagen wird. Dieser Moses, der wird auf Königshof großgezogen. Auf Staatskosten. So ist Gott. Aber zuerst einmal, alle Jungs sollen ertränkt werden. Alle Jungs sollen ertränkt werden. Der Teufel versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um einfach, dass der Plan Gottes nicht ausgeführt wird, auch in deinem Leben. Wenn du Widerstände hast, dann sag, danke Jesus, etwas Großes bahnt sich an. Danke Gott. Gott will Israel befreien, Gott will dich befreien. Und da gibt es einige, die widerstanden haben. Das waren die Hebammen. Die Hebammen, die haben gesagt, ach, wissen Sie, König, oder wisst ihr, und so weiter, die Hebräerinnen, die sind so hart und so, die gebären, bis wir kommen, ist das Kind schon da. Verstehst? Die Hebammen waren diese einfachen Leute, oder die Jochebed, die Mutter von Moses, sie hat gewagt, dem Pharao die Stirn zu bieten, nein, nicht. Unser Junge wird nicht sterben. Und was werde ich mit diesem Jungen machen? Ich werde diesen Jungen Gott weihen. Und da soll der liebe Gott mit ihm machen nachher, was er will. Sein Wille geschehen. Aber sie haben nicht mitgemacht. Du darfst und du musst nicht überall mitmachen. Du musst wissen, ist das von Gott oder nicht. Wenn es nicht von Gott ist, lass die Finger weg. Und sie verhielten sich anders. Sie handeln im Glauben. Gott wird in seinen Recht schaffen. Und diese Jochebed, diese Mutter des Moses, sie hat im Glauben das Kind geboren, im Glauben das Kind angenommen und im Glauben das Kind in den Nil gelegt. Und sie wusste, diesen Jungen kriege ich wieder. Und dann wurde das Kind von der Königin gerettet und versorgt. Die Wächter standen links und rechts, hat dieser Junge sogar Bodyguards gehabt. Und niemand durfte den Jungen mehr antasten. Wenn du Gott die Sache abgibst und überlässt, Gott wird für dich streiten. Also Kopf hoch. Gott wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wenn du ein bisschen Hoffnung hast, Gott kann hier etwas tun, Gott kann mich heilen, Gott kann mich aufrichten, Gott kann mir helfen, dann ist Hoffnung doch da. Und solange du atmest, ist Hoffnung noch da. Preis Gott. So, Gott wird dafür sorgen, dass die Wahrheit bekannt wird. Spätestens, wenn dann am Thron Gottes ist. Aber das passiert schon zu Lebzeiten. Wenn ich dran denke, die Amerikaner mit diesen Foltermethoden, das kommt alles raus ans Licht. Das wird sogar die ganze Nation informiert, was der Bush alles gemacht hat. Wie er die Leute gefoltert und gequält hat, um etwas zu erpressen. Es ist nichts auf dieser Welt, das nicht offenbar werde. Wenn du das weißt, oh, dann kannst du schlafen gehen. Man kann nichts vertuschen und zudecken, Gras drüber wachsen lassen. Vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Und dieser Jungs haben gewusst, Gott wird den König den Lügen straffen. Es gibt nur einen Gott und alles andere sind Götzen. Von Menschen gemacht. Weißt du, auch wenn der Ofen 7-mal heißer gemacht wird und die Schwierigkeiten dermaßen groß werden, dass du sagst, ich kann nicht mehr, gib dich nicht auf. Gott bringt dich durch. Und wir kommen in Situationen, wo wir nicht mehr können. Und wo wir dann Obrigkeiten machtlos ausgeliefert sind. Und ich meine Obrigkeit, nicht nur die Regierung. Da gibt es so viele Obrigkeiten, die Elemente. Das ist auch eine Obrigkeit. Du kannst gegen Wind, gegen Wasser, gegen Feuer nicht viel machen. Das ist auch eine Obrigkeit. Und viele Leute bringen das alles durcheinander. Was ist eine Obrigkeit? Eine Obrigkeit ist nicht die Regierung, demokratisch gewählt. Eine Obrigkeit ist da, was ist und du nichts dagegen machen kannst. Versuch gegen Wasser anzugehen und diese Obrigkeit, das Wasser ist stärker. Alles, du mit deiner Kraft. Verstehst du, wir müssen aufhören, irgendwie Dinge interpretieren in der Bibel, was nicht drinsteht. Obrigkeit, Demokratie, der König. Und so viele haben sich gebeugt, wir müssen ja dem König gehorchen. Nein, du musst Gott gehorchen. Und die Obrigkeit ist von Gott. Jede Obrigkeit ist von Gott. Aber nicht die hier im Bundeskanzleramt. Oder irgendwo in Washington. Oder in Moskau. Wenn Gott will, dann gehen die Obrigkeiten unter. Gott setzt Könige ab und Gott setzt Könige ein. Die können nichts dagegen machen. Sind nur Marionetten. Vom Volk gewählt. Und können wieder vom Volk abgewählt werden. So wahre Kinder Gottes sind nicht machtlos. Sie sind nicht den Obrigkeiten ausgeliefert. Auch wenn es manchmal so aussieht. Wenn ich also an manche Christen denke, die in russischen Gefängnissen waren, die gefoltert, gequält worden sind, die haben Gott vertraut und die haben das nach 20, 28 Jahren überlebt. Ich habe Bruder Fedotow hier gehabt und er war 28 Jahre in russische Gefängnisse wegen seines Glaubens. Aber der Mann, obwohl er körperlich nicht so war, der hat alles Mögliche gehabt, aber der war stark im Glauben. Als ich mal in Moskau mal war und wollte ihn besuchen, dann hieß es, er hat Grippe, er liegt im Bett und ist krank. Ich rufe an und sage, Bruder Fedotow, darf ich dich besuchen? Dann sagt, bist du es? Ja, ich bin es. Man tut es aus Berlin. Und er sagt, ich bin gesund und kann mich empfangen. Was? Ich habe mich über diesen Mann so gewundert. Seine Frau war auch fast 20 Jahre im Gefängnis, nur wegen dem Glauben. Ein Bischof der Untergrundkirche in Russland. Der Tod und Teufel kann einen nicht unterkriegen, wenn du Gott in deinem Herzen hast. Und die Regierungen gehen. Gorbatschow hat abgedankt, Stalin ist weg, Hitler ist weg. Die sind alle weg. Mein Jesus lebt, Halleluja. Mein Jesus lebt. Weißt du, Kopf hoch. Du kleine Heere, es ist des Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben, heißt es in der Heiligen Schrift. Du musst dich nicht aufhalten, es sind die viel, sind die wenig. Einzelne, zwei und drei, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Und hier erfüllt sich das, was passiert im Feuerofen. Drei Leute waren zusammen, da war der vierte Mann gleich dabei. Und weißt du, der vierte Mann ist nicht draußen irgendwo bei dir, sondern der vierte Mann ist dabei, wenn du im Feuerofen drin bist. Da brauchst du ihn. Draußen brauchst du ihn nicht, draußen musst du selber stehen. Und nachher musst du auch selber stehen. Aber drin im Feuerofen, da ist der vierte Mann, sehr wichtig. Kleine Herde. Jesus sagt zu der Gemeinde in Philadelphia, du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt. Und ich will dich bewahren vor der Versuchung, die weltweit sein wird. Leute, wir sollten uns auf alles Mögliche gefasst machen, auf das Schlimmste. Und wenn du weißt, Gott ist bei mir, da kann der Ofen 7-mal heißer gemacht werden, mit Gott werde ich überleben. Als die Katastrophe kam, die Saurier, die Riesen haben versagt, die sind alle verkalkt und versteinert. Aber wer hat überlebt? Das Geschmeiß, das Kleinvieh, die Ratten, die haben überlebt. Aber diese Saurier, diese Riesen, wir, die sind alle den Bach runtergegangen und irgendwo dahingegeben worden. Deshalb fürchte dich nicht, du kleine Herde, kleiner Christ, kleiner Gläubige. Weißt du, wir denken manchmal, wir müssen großen Glauben haben, um was zu bewegen. Nein, du musst nur stehen können. Nur stehen können. Mehr musst du nicht können. Diese drei Jungs, die sind nur gestanden. Musik, weißt du, der Teufel versucht mit Unterhaltung, mit Stimmung, mit Lautstärke, mit Pauken und Trompeten. Die blieben stehen. Die ließen sich nicht einschüchtern. Der Teufel will uns einschüchtern. Deshalb Kopf hoch. Der Herr will dich aufrichten, dass du gegen den Strom schwimmen kannst. Wir sind Gott ausgeliefert. Und wenn du Gott ausgeliefert bist, dann können die Massen, die hohen Priester, die Geistlichen nichts ausrichten. Denk an die Aposteln, ausgepeitscht. Dir wird nichts erspart. Wenn du Gott nachfolgst, wird dir nichts erspart. Gar nichts. Aber du gehst nach Hause, betest wieder, wirst erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und stehst morgen wieder auf dem Marktplatz. Und sie reden wieder. Haben wir euch nicht bedroht? Der Teufel kann das Einzige, was er kann, ist, dich zu bedrohen, dich einzuschüchtern. Bitte sagt nichts mehr im Namen Jesu. Aber sobald du den Heiligen Geist hast, kannst du den Mund nicht mehr halten. Das fließt. So, darum haben sich die Jungs auch geweigert, weil sie wussten, Gott hat das letzte Wort. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes ist in uns. Und wir brauchen deine Kraft, nicht Nebukadnezar. Und darum macht man als Gläubiger auch weiter und gibt man sich nicht auf. Sie wussten, wir sind nicht dem König ausgeliefert, wir sind Gott ausgeliefert. Er hat das letzte Wort über mein Leben, über Gesundheit und Tod, über Reichtum und Armut. Ich bin nicht ausgeliefert dem öffentlichen Druck, den gottlosen Geboten, ich bin Gott ausgeliefert. Wenn du das weißt, dann lebst du ganz anders. Dann sagst du, rutsch mir einen Puckel runter und ich gehe weiter. Auf Wiedersehen. Dann lässt du dich nicht einschüchtern. Wisst ihr, wir müssen in der Endzeit harte Burschen werden. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Oh ja, der König hat es gesagt. In der Zeitung ist geschrieben worden. Im Fernsehen wurde durchgegeben. Du musst hart werden. Und sagen, nee, danke. Nicht mit mir. Sie wussten, über uns regiert Gott. Er hat das Sagen. Und sie sagten sich, unser Gott, dem wir dienen, kann uns erretten vor diesem glühenden Ofen. Das sagten sie sich. Das haben sie proklamiert. Unser Gott kann uns bewahren von dem glühenden Ofen. Aber jetzt kommt noch ein Zusatz. Gott kann bewahren. Gott muss nicht bewahren. Verstehst du? Gott muss nicht bewahren. Wir müssen aufhören als Pfingstler und Charismatiker zu sagen, Gott muss mich heilen. Muss er nicht. Denn lies mal weiter, was dort drin heißt. Aber wenn er nicht bewahrt, und wenn er uns nicht hilft und wenn er uns nicht beisteht, König, du sollst immer wissen, wir werden unsere Knie dennoch nicht beugen. Auch wenn uns Gott nicht bewahrt. Und Gott testet uns, bis es nicht mehr geht. Glaubst du oder glaubst du es nicht an mich? Vertraust du mir oder nicht? Auf Gedeih und Verderb. Wir werden dein Stallenbild nicht anbeten, egal ob du uns drückst, egal wenn du den Ofen 7-mal heißer machst und uns noch drohst, wir werden nicht beugen. Und wenn Gott uns nicht bewahrt, wir werden uns nicht beugen. Wir vertrauen Gott. Wir wissen, dass Gott mit uns ist. Aber Gott ist uns nicht verpflichtet, uns zu behüten. Wir bleiben stehen. Wir werden dir keine Ehre geben. Wir werden Gott Ehre geben. Und wenn du anfängst, Gott dir Ehre zu geben, wird Gott dich ehren. Glaub mir das. Und dich mit Ehren überschütten, so wie diese drei nachher hinterher überschüttet worden sind. Sie haben Gott geehrt. Und sie sind überschüttet worden mit der Herrlichkeit. Kränze umgehängt, Goldketten umgehängt, Armbänder haben sie gekriegt, Fingerringe haben sie gekriegt, an jedem Finger eins, so viele Finger hatten sie gar nicht. Verstehst du, sie sind überschenkt und sie sind zu Ministern geworden.
Verstehst du?
Aber sie Gott die Ehre gaben. Gib Gott die Ehre. Egal was die Situation ist. Wenn du todkrank bist, bettelarm bist, kaputt bist, es geht nicht mehr, gib Gott die Ehre und sag, wir werden nicht kapitulieren, ich werde meinem Gott nicht absagen, auch wenn du auf dem Boden liegst wie Hiob und die Wunden kratzt, deine Blattern da abkratzt und die Haut sich abschält, wir werden nicht absagen. Gib Gott die Ehre. Und wir werden keine Achtung diesem Standbild geben und werden deinen Götzen nicht huldigen, Nebukadnezar. Das kannst du wissen, auch wenn Gott uns nicht bewahrt. Der Glaube ist immer konsequent. Riskiert alles. Und nur die, die alles riskieren, erobern die Welt. Die, die nichts riskieren, die erreichen gar nichts. Nur die Radikalsten, wahre Gläubige sind überzeugt, lassen sich von nichts abbringen, sich nicht überreden oder einschüchtern, auch nicht der Masse gegenüber. Ja, guck mal, die Mehrheit. Vergiss die Mehrheit, pfeif auf die Mehrheit. Gott liebt Einzelne und nicht die Mehrheit. Und Gott liebt dich und mich. Und jeden individuell, nicht die Masse. Die Masse ist nichts für Gott. Völker gebe ich für dich hin, sagt Gott einmal, wenn er über Israel redet. So, lass dich nicht einschüchtern. Und diese drei Jungs bieten der Weltmacht Paroli, stellen sich dagegen. Nein, ich kann mir vorstellen, wie hart es ist. Probiere einmal, 120 Nationen, die ganze Welt, im Olympiastadion. Alle fallen nieder und nur drei Burschen bleiben stehen. Du, kein Wunder, dass du nicht in die Hosen machst dann. Verstehst du? Es ist hart, sich da durchzusetzen. Sagen, nein, du weißt, auf mich wartet der Ofen, die Katastrophe, der Tod. Und sie teilten dem König noch mit. Weißt du, das ist Frechheit. Aber Frechheit siegt. Ob du es glaubst oder nicht. Das ist Frechheit. Wir werden deine Götter nicht anbeten und sie auch nicht verehren. Kein Wunder, dass der König jetzt wütend wird. Macht siebenmal heißer. Sogar in einer Überlieferung heißt es sogar, als die Heizer da den Ofen heizen, die sind sogar verglüht beim Heizen. Verstehst du? Die sind verschmolzen schon beim Heizen. Plötzlich zusammengeschrumpft, ganz klein waren die. Beim Heizen. Und jetzt sollen die da rein in diesen Ofen. Das war ja offensichtlich, da überlebt keiner diese Drohung, was der König sagt hier. Daniel 3, doch König, du sollst eines wissen, wir werden deine Götter nicht anbeten. Gott richtet uns auf, das ist, wozu Gott uns aufrichtet, wozu Gott uns stark macht. Ich will dir eine harte Stirn geben, hat Gott zu mir Jeremia gesagt, einen Dickkopf will ich dir geben, dass du mit dem Kopf durch die Wand gehst. Und ich will dir eine harte Stirn geben, dass du zu dem König von Israel redest und weissagst und prophezeist, egal was er mit dir anstellt und mit dir macht, ich will dir eine harte Stirn geben. Kinder Gottes, der Heilige Geist gibt uns nicht nur schöne Köpfe, sondern der Heilige Geist gibt uns auch harte Stirne. Dass du sagst, nein, ich kapituliere nicht. Ich weiche keinen Schritt. Das, was in meinem Herzen ist, wozu ich mich entschieden habe, wozu ich mich entschlossen habe, das werde ich durchziehen. Das ist Evangelium. Kein Wunder, dass der König fast verzweifelt mit diesen drei. Die bringen den König zu Wahn. Und dann, als dann nachher dass der Ofen drin bin, jetzt sind sie weg, jetzt können wir unsere Götter anbeten. Von wegen, da drin wird im Ofen gebetet, gesungen, gelobt, in Zungen gesungen vielleicht. Von mir aus. Und dann sagt der König, dieser Gesang, dieser Lobgesang aus dem Ofen, sowas habe ich noch nie gehört. Geschwister, der Gesang aus dem Feuerofen ist der schönste Gesang, das hier auf Erden gesungen werden kann. Aus der Löwengrube, der Gesang. Oh, das geht zum Himmel hoch. Das erschreckt die Leute. Der kriegt Gänsehaut hier, dieser Nebukadnezar. Die drei singen, die brennen nicht, die singen. Und dann guckt er selber von ferne durchs Loch. Wir haben drei Männer in den Ofen gesteckt, aber da ist noch ein vierter dabei. Was ist mit dem los? Wie kommt der da rein? Und dann kommen die raus. Die werden drin geblieben. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wenn die Herrlichkeit Gottes im Feuerofen so groß ist, dann bleibe ich drin. Aber die sind drin. Und der König muss sie rufen, der kann sie nicht mehr rausholen. Da gibt es keine Macht oder kein Instrument, um sie rauszuholen. Die müssen selber rauskommen aus dem Feuerofen, wenn der König sie sehen will.
Und sie loben Gott weiter und preisen. Sadrach, Mesach, Abednego, komm bitte raus. Ihr seid Götter. Denn das ist nicht normal, dass ein Mensch nicht verbrennt. Gott lässt die Treuen, die ihm treu sind, nicht in den Stich. Glaub mir das, Geschwister. Das ist meine Botschaft. Kopf hoch. Gott wird dich aufrichten. Bleib Gott treu, bis es nicht mehr geht. Auch wenn es nicht geht, bleib Gott treu. Er wird dich nicht in den Stich lassen. Schau das Ende der Jünglinge. Als sie dann aus dem Ofen rauskamen, die kamen mit freihändig raus. Die waren gefesselt. Das Einzige, was wegfiel im Feuerofen, waren die Fesseln. Das, was sie gebunden hielt. Die kamen raus und sagten, Halleluja, Halleluja. Und der Nebukadnezar, ich kann mir vorstellen, diesen König, ist windelweich. Die kamen anders raus, als sie reingegangen sind in den Ofen. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn du im Glauben feststehst, in dein Problem hineingehst, hineingehen tust du nicht. Du wirst meistens hineingeworfen, hineingeschoben. Plötzlich bleibt dir nichts anderes übrig, als mit diesem Problem sich auseinanderzusetzen. Die waren gebunden, konnten sich nicht wehren. Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten in diesem sauren Apfel beißen. Sie gehen rein. König, du sollst eines wissen, wir werden dein Bild nicht anbeten. Sie mussten diesen Weg gehen. Und uns werden manchmal auch schwierige Wege nicht erspart. Glaub mir das. Keinem. Und du kannst nicht weglaufen von deiner Situation. Die verfolgt dich wie dein Schatten. Du kannst machen, was du willst. Und sie haben sich auch nicht rausgesucht. Sie mussten dabei, weil sie am Königshof waren, sie mussten da in dieser Loge stehen und diesen Götzen anbeten. Aber sie haben das nicht getan. Aber sie waren verpflichtet. Für sie gab es keinen Ausweg. Sie mussten da durch, um zu beweisen, wir lieben den Herrn, unseren Gott. Und da wäre jeder Widerstand zwecklos gewesen. Deshalb auch kein Widerstand, kein Kommentar und nichts, gar nichts oder Argument, ja, wieso und weshalb. Jedes Aufbegehren hätte gar nichts genützt. Und ich sage euch, Geschwister, auch hier, wenn wir in den Feuerofen rein müssen und wir wissen, der wird jetzt heiß gemacht für uns, dann ist jedes Aufbegehren umsonst. Je mehr du aufbegehrst, desto schlimmer wird deine Situation. Aha, der hat Angst. Der fürchtet sich. Der einzige Ausweg blieb für diese drei, wir vertrauen Gott. Amen, wir vertrauen Gott. Und ruhig bleiben, in solchen Stunden ruhig zu bleiben. Oh Mann, da brauchst du Gnade Gottes. Da brauchst du Gnade Gottes, um ruhig zu bleiben. Für sie blieb also der einzige Ausweg, der Glaube an Gott. Wenn du mit Gott in deine Prüfung hineingehst, was es auch immer ist, in dein Problem, in deine Herausforderung, in deine Schwierigkeit, wirst du, ich sag dir, wenn du mit Gott im Glauben hineingehst und stille bist, oh, wie machen wir das, wie geht es jetzt weiter? Vergiss die ganze Überlegungen. Du kannst nicht über deinen Schatten springen. Was verordnet ist, ist verordnet. Rein in diesen Ofen. Aber du wirst anders rauskommen, wenn du im Glauben bestehst, die Prüfung. Wenn du stark bleibst. Du wirst anders rauskommen. Wenn du mal durch die Prüfung durchgegangen bist, weißt du, dann siehst du das Problem ganz anders. Dann behängen sie, oh, wunderbar, Schwester, Bruder, wie hast du das gemacht? Wie hast du es geschafft? Wie hast du es überlebt? Wenn du mal durch die Prüfung durch bist, kommst du anders raus. Kommst nicht als Verspotteter, Verachteter. Götter sind hier runtergekommen. Da denkt kein Mensch mehr an das Standbild. Kein Mensch guckt mehr hin. Kein Mensch interessiert sich über diese 30 Meter hohe Statue, diesem Gott Marduk, was er da aufgestellt hatte. Gott sorgt dafür, dass das Gute siegt, die Gerechtigkeit siegt, die Wahrheit siegt, das Licht siegt, die Liebe siegt. Für alle, die Gott lieben, die ihm dienen, kommt eine Zeit der Erquickung. Aber du musst durch dieses dunkle Tal. Du musst durch. Und dann kommt die Zeit des Aufatmens. Kommt raus aus dem Ofen. Dann wirst du gebeten, rauszukommen von den Leuten, die dich reingeworfen haben. Gott selbst wird seine Kinder aufrichten. Gott selbst wird sie durchbringen und sie wieder rausbringen und für sie streiten, sie verteidigen, zu ihrem Recht verhelfen. Weißt du, die sind hier blamiert, verspottet, verachtet. Diese drei Burschen, was wollen, was erlauben die sich? Ich kann mir, überleg einmal, was die Öffentlichkeit, die gesagt haben, was die so getuschelt haben. Was fällt denen da ein? Dem großen König zu widersprechen. Und jetzt kommen sie raus. Groß ist der Gott Sadras, Mesas und Abednego. Der König selber schreit und brüllt. Und preis Gott. Unsere Verwendung, das war, ich möchte weitermachen, diese praktische Seite, unsere Verwendung zur Ehre Gottes. Wir sind zur Ehre Gottes, damit die Menschen Gott preisen, unsere Werke sehen, unser Verhalten sehen, unsere Standfestigkeit sehen, unsere Treue sehen und dass sie die Größe Gottes preisen. Großes Gott, der das konnte, Sadrach, Mesach und Abednego vor dem Feuer zu bewahren. Es kommt die Stunde, liebe Brüder und Schwestern, die Stunde, wo Gott eingreift, erst wenn du mittendrin bist. Und du sagst, ich gehe über die Schwelle, ich wage, ich riskiere. Und der Glaube ist Risiko. Und der erste Schritt ist der wichtigste Schritt im Leben überhaupt. Wenn du etwas vorhast, was du von Gott gesehen, gehört hast oder irgendwo herausgefordert worden bist, der erste Schritt ist der wichtigste. Die anderen Schritte kommen mir nachher von selbst. Und der erste Schritt ist wichtig, ob du zum Briefkasten um die Ecke gehst oder nach China die Reise antrittst. Der erste Schritt ist das Wichtigste. Wir gehen. Wir gehen lieber in den Ofen, anstatt dass wir unseren Gott verleugnen. Wir werden Gott die Ehre geben und wir sterben lieber zur Ehre Gottes. Der Herr wird bei dir sein. Der Herr war bei diesen drei Jungs. Der Herr hat, als sie gezwungen sind, worden auf die Knie zu gehen. Weißt du, der Teufel versucht, dich auf die Knie zu bringen. Geht auf die Knie und bete dieses Standbild an. Nein. Geschwister, wenn wir Probleme haben, ich möchte ein paar Wahrheiten sagen, so nebenbei. Es ist wichtig, dass du vor deinen Problemen nicht deine Knie beugst. Wir beugen unsere Knie nur vor Gott und sonst vor niemand. Und wenn du Probleme hast, du sollst auf Schlangen und Skorpione treten. Nicht auf die Knie gehen. Wenn eine Schlange kommt, da beißt sie dir in den Hintern. Wir sollen stark sein, mutig und kühn und auf die Probleme zugehen und ihm fest im Glauben widerstehen, den Problemen. Sagen nein. Und wir gehen nicht auf die Knie, auch nicht vor dem Ofen, auch nicht vor deiner Drohung. Wir gehen nicht auf die Knie. Der Teufel will dich zwingen, lächerlich, macht dich lächerlich, einschüchtern, bedroht, aber wir gehen nicht auf die Knie. Erst recht, wir heben die Hände und preisen Gott. Wir preisen Gott. Der vierte Mann war im Feuerofen bei ihnen. Und es waren, vorher waren sie nicht bewusst, ob Gott bei mir ist oder Gott nicht bei mir. Kann Gott mich bewahren, kann Gott nicht bewahren? Wird er bewahren oder wird er nicht bewahren? Das ist alles nur Fragerei. Wenn du treu bist, überlass alles andere Gott. Dass er für dich streitet. Und das Übrige, vor und nach dem Ofen, und das muss ich den Pfingstlern, Charismatikern sagen, da sind wir ja auch ein Teil dessen, ich muss sagen, vor dem Ofen und nach dem Ofen, das musst du selber ausbaden. Vor dem Ofen und nach dem Ofen musst du selber ausbaden. Vor der Operation, nach der Operation musst du selber ausbaden. Vor dem Problem, nach dem Problem musst du selber ausbaden. Der Herr ist nur in dem Problem. In der Situation. Und da musst du die Dinge selbst in der Hand nehmen. Bei der Operation kannst du gar nichts tun, da bist du eingeschläfert, da bist du machtlos. Und da steht der Herr dahinter. Bei der Verhandlung, beim Gericht oder was es auch immer sein mag, da kannst du nichts viel machen. Der Prozess läuft, da kannst du nichts dagegen machen. Da bist du machtlos. Da müssen andere was machen. Da muss der Herr was machen. Und dann, wenn du fertig bist, richtet der Herr dich auf. Und dann, wenn der Herr fertig ist, dann musst du selber deine Straße gehen, nach Hause gehen oder wo auch immer. Gott macht immer nur das, was wir nicht können. Uns einen Asbestanzug zu geben, dass wir nicht verbrennen, mittendrin im Feuerofen. Wie habe ich gelesen? Er wird das Zerbrochene nicht zerbrechen und das Gescheiterte und so weiter, das wird er festigen, halten, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Du musst nachher brennen. Gott zündet dich an, aber brennen musst du selber. Gott gibt den Impuls und du musst selber dann schießen und arbeiten und suchen und forschen und anklopfen und bitten und was sonst alles noch kommt. In dieser Welt gibt es so viele geknickte, kaputte Menschen und alle warten auf Hilfe. Und weißt du, hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Du musst selber zuerst mal einen Teil tun dieser Hilfe. Nein, wir werden dich nicht anbeten. Wir werden nicht unsere Knie beugen. Und wenige werden geheilt, weil sie nicht begreifen, was Heilung ist, wie die Heilung funktioniert und wie man mit der Heilung umgeht. Gott sagt, ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen. der beschneidet so doch. Ich bin mit Laterne aufgewachsen, mit so Petroleumlampe, ich weiß, wie das ist. Und so war das Glas verrußt und dann wird es wieder doch geschnitten und brennt wieder. Weißt du, Gott löscht diesen glimmenden doch nicht aus. Du wirst wieder aufgerichtet. Das Geknickte wird wieder aufgerichtet. Das Licht geht wieder auf. An. Und weißt du, das Spiel geht wieder von vorne. Aber viele Christen kapieren nicht, wie geschieht meine Heilung? Wie geschieht mein Segen? Wie geschieht mein Erfolg? Wie geschieht mein Durchbruch? Ich will dir ein paar Geheimnisse sagen. Denk an die 10 Männer, die aussätzig waren und geheilt worden sind. Sind alle 10 geheilt? Sie sind alle vom Priester bestätigt worden, ihr seid gesund, eure Haut ist sauber. Aber nur einer kam zurück und dankte und folgte Jesus weiter nach. Und die anderen sind wieder ins Lazarett gegangen. Und genau das ist das Problem. Und das Spiel passiert immer wieder. Gott heilt, Gott berührt. Und die, anstatt dass sie kommen und bleiben und wachsen und sich entwickeln und gesünder und gesünder und gesünder und, wie heißt es da, am gesündesten werden nachher. Die vergessen zurückzukommen zum Heiler, zu Jesus Christus. Die anderen sind nicht geheilt, blieben nicht geheilt, weil sie sind schon richtig hingekommen, aber sie sind nicht wieder zurückgekommen. Gott will dich aufrichten, aber das macht er nicht ohne dich und mich. Er braucht unsere Mitarbeit. Zeichen des Reiches Gottes ist, dass die Lahme gehen, aber aufstehen musst du zuerst mal. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber das habe ich noch nie gemacht, mein Herr. Vergiss es, was du gemacht oder nicht gemacht hast. Wenn Gott dir was sagt, wenn Gott einen Befehl gibt, dann tu es. Taube, die hören, das sind Zeichen des Reiches Gottes. Sie erleben, wie das alles plötzlich, ich höre, mei, ich sehe. Aber es fängt nicht sofort mit großes Licht, du siehst vielleicht einen Funken. Ich werde nie vergessen, bei Heilbronn und in Güglingen, der Steffen, der hat einen Arbeitsunfall, da pumpt er, wie Jungs manchmal so sind, pumpt er den Traktorreifen so voll mit Luft, dass es explodiert. Der Reifen explodiert und das Erste, was ist, der Reifen explodiert und er erwischt sein Auge. Das eine Auge läuft aus und das andere ist beschädigt. Die ganzen Unterkiefer sind, Knochen sind hier gebrochen und so weiter. Wird mit Hubschrauber nach Heidelberg ins Krankenhaus gefahren. Und da ist die Hölle zu Hause. Die Geschwister rufen mich an und ich komme gleich dort nach Güglingen, weil ich dort auch Pastor in der Gemeinde war. Komme ich hin und fasse die Geschwister an der Hand und bete Mutter und Vater. Und Gott gibt mir plötzlich ein Wort. Und Steffen wird nicht im Dunkeln bleiben. Das sind Wochen und Monate vergangen. Er hat nichts gesehen, denn das eine Auge ist ausgelaufen. Und während wir beten, spüre ich die Salbung Gottes. Und die Mutter und Vater sagt, ja, Gott wird unseren Jungen aufrichten. Auch wenn er alles hoffnungslos ist. Und später haben wir die Sache nachgegangen, was passierte plötzlich, während auf dem Operationstisch beginnt sein Unterkiefer zu zittern oder sein Mund beginnt zu zittern und da fügen sich die Glieder ineinander, die Knochen, die gesplitterten Knochen ineinander. Und Gott hat so gemacht, dass der Junge nachher auf die Bibelschule ging, auf Kosten der Versicherung und so weiter. Der fährt heute Motorrad. Das Auge, und ich weiß noch, als ich dann den Steffen besuchte, er sieht zuerst nur einen kleinen weißen Stich Licht, nur ein bisschen. So wie dieser Elia in der Bibel, eine kleine Wolke weit am Horizont. Und es wurde größer und größer und größer. Und so ist, wie Gott wirkt, wie Gott einen aufrichtet, wie Gott einen stark macht. Es ist alles Stückwerk. Unsere Wiederherstellung ist ein Stückwerk, liebe Leute. Kopf hoch, aber noch nicht sofort, dass du hochstehst, zuerst. Du hast eine Genickstarre noch, um deinen Kopf hochzubringen. Stückwerk. Das Reich Gottes bahnt sich an. Du spürst ein kleiner Funke, dieses kleine Licht. Und ich habe gesagt, Steffen, als ich ihn dann wieder im Krankenhaus besuchte, Steffen, du wirst sehen, Gott hat uns versprochen, als wir drei gebetet haben, Vater, Mutter und der Pastor, als wir die Gegenwart Gottes hatten, du wirst sehen, glaub mir das. Ja, schön, ich würde gerne sehen. Ich sehe heute noch den Jungen. Das ist bei mir auf der Internetseite auch. Kann sie ihn anschreiben. So, er freute sich. Und wir erleben, wie Gott arbeitet. Zuerst ein kleiner Funke, ein kleiner Lichtblick. Ein bisschen Hoffnung. Gott kann. Aber ob er das tut, das ist natürlich eine andere Frage. Gott ist nicht verpflichtet, das zu tun. Ja, wir sind verpflichtet, aufzupassen, nicht voll zu pumpen, so viel, dass der Reifen platzt. Viele Menschen nützen die gegebene Gnade nicht aus. Und sie gehen wieder zum Alltag rüber Aber diese drei Jungs blieben fest. Wir bleiben stehen. Wir lassen uns auch nicht wegbringen von hier. Und wir hauen auch nicht ab und wir verschwinden nicht aus dieser Arena. Die hätten sich auch drücken können. Nein, wir bleiben stehen. Wir sind verpflichtet. Der König hat gebeten, hier mit dabei zu sein in der Loge. Und wir bleiben. Ein paar Gedanken noch ganz schnell. Bevor Gott wirkt, geht zuerst alles auf Null zurück. Geht alles zuerst auf Null zurück. Bevor Gott wirkt, Countdown läuft. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und glaub nicht, wenn Gott wirkt, dass es gleich besser und besser und besser wird. Das ist eine Lüge. Das glaube ich nicht und das erlebe ich auch nicht und das sehe ich auch nicht. Es wird immer schlechter, schlechter, schlechter. Auf Null wird alles eingestellt zuerst mal. Und dann beginnt die richtige Einstellung Gottes in unserem Leben. Erst ist alles auf Null. Weißt du, wenn die Erde wüst und leer geworden ist, wenn alles kaputt ist, dann beginnt Gott wieder neu, die Dinge zu ordnen. Und das ist das Geheimnis Gottes. Und es regt sich schon. Alle, wenn es am Ende ist, am dunkelsten ist, am hoffnungslosesten ist, dann steht die Erweckung vor der Tür. Wenn keiner mehr glaubt, wenn keiner mehr in die Kirche geht, wenn keiner mehr betet, wenn keiner mehr Gott sucht, das ist der Augenblick, wo Gott wieder sein Volk besucht. Die Gegenwart Gottes ist immer, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Und in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 7 wird gesagt, dass wir eine größere Herrlichkeit sehen werden als die Herrlichkeit Moses. Und die war schon gewaltig. Weißt du, Gott will sein Volk aufrichten. Und Gott richtet gerade, wenn es nichts mehr läuft. In London. London war eine versoffene Stadt. Nicht nur vom Wasser, sondern vom Schnaps und Alkohol und Brandy. Und all das. Versoffen. An jeder Ecke war eine Kneipe. Und es war aussichtslos. Die Gottlosigkeit war in London ganz groß. Und dann hat Gott ein paar Männer bewegt, wie William Booth und von der Heilsarmee, den Begründer. Und die gingen dann in den Kneipen, haben gesungen und Gott gepriesen. Und plötzlich brach eine Erweckung aus, dass die Kneipen zumachen mussten und aus den Kneipen wurden Gebetsstätten. Aber es wird alles so dunkler und dunkler und dunkler und dunkler. Auf Null gestellt. Die Herrlichkeit, die zweite Herrlichkeit, die kommende Herrlichkeit wird größer sein als die erste. Und wir sollten jetzt schon den Blick bekommen, Gott wird uns aufrichten. Gott wird seinen Kindern helfen. Gott wird seiner Gemeinde zur Seite stehen. Gott wird dir zur Seite stehen, Bruder und Schwester. Verzag nicht, gib deinen Glauben nicht auf. Es sieht so aus, da ist Hopfen und Malz verloren. Aber nein, halt fest. Heute, wenn Gott zu dir redet und ich möchte, dass Gott deinen Kopf hoch erhebt, und sagt, du, ich lebe jetzt ohne Komplexe und ohne Bedenken und ohne Angst. Es wird irgendwie gehen, mit Gottes Hilfe. Bleib bei der Sache, verfolge die Sache, suche nach Lösungen. Warte, bis der vierte Mann kommt, bis Jesus da ist, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und lass dich nicht von den anderen bedrängen. Ja, du solltest vielleicht das probieren und jenes probieren. Du musst bei deiner Meinung gewiss bleiben. Überzeugt, so diese drei waren überzeugt ihrer Meinung und wir bleiben stehen. Lass die Toten ihre Toten begraben, sagt der Herr einmal, und du komm und folge mir nach. Lass die begraben. Jesus fängt etwas ganz Neues an. Etwas Neues, was in dir auch heute vielleicht, dass du wieder sagst jetzt, ich glaube an meine Zukunft. Ich glaube an mein Leben. Ich glaube an meine Herrlichkeit. Ich glaube an das Gute im Leben. Ich glaube an Erfolg. Und ich glaube an Durchbruch. Versuche nicht alles zuzudecken und sagen, ja, wir müssen Geduld haben. Du musst Geduld haben. Nein, die Geduld drückt sich bei Gott gegenüber in Treue. Ich bleibe bei der Sache. Und dann kommt Geduld automatisch. Und Hoffnung kommt noch dazu. Weißt du, da paaren sich die Tugenden. Der Teufel versucht dich fertig zu machen, nach Strich und Faden. Setzt alles dran. Aber du musst lernen, ich werde nicht meinem Gott absagen. Ich werde weiter beten, ich werde weiter die Bibel lesen, ich werde weiter in die Gemeinde gehen, ich werde weiter von Jesus erzählen, dass er gut ist und ich werde weiter Gott vertrauen. Ich werfe mein Vertrauen nicht weg. Meine Bibel sagt, werfet euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung, was nachher unterm Strich rauskommt. Schau diese drei Jungs an. Du bist extra hier, um dem Teufel Nein zu sagen. Du bist extra hier, um das zu lernen, in dieser Gemeinde hier. Dass du einfach den Weg verweigerst und sagst, den Weg des geringeren Widerstandes werde ich nicht gehen. Ich werde nicht Kompromisse machen. Und ich sage euch eines, Kompromisse zahlen sich nicht aus und Gefälligkeiten auch nicht. Ja, dem König soll Liebe, wir haben ja da, ja, wir leben ja davon. Auf Staatskosten. Nein. Weißt du, dieses Verweigern wird schon sehr früh gelernt, in kleinen Dingen. Kapitel 1 in Daniel, liest mal. Der König serviert sie zu essen und sie wissen, das ist nicht koscher, was wir hier essen müssen. Und dann sagen sie, König, wir möchten nicht von deinem Essen essen. Eigentlich hätten sie gesagt, gefräß. Wir wollen nicht von dieser ganzen Sache essen. Wir möchten unsere eigene Art der Speise in uns nehmen. Lieber essen wir Salat und Wasser. Oder Gemüse und Wasser. Aber das geht nicht. Da werdet ihr blass und ihr werdet schwach und ihr werdet krank und ihr werdet das. Verstehst? Ihr seid nicht mehr leistungsfähig. Euer Gehirn arbeitet nicht mehr richtig. Ihr müsst das essen, was ich euch vorsetze. Die sagen, gib uns 10 Tage Zeit. Und weißt du, was nach 10 Tagen passierte? Lies mal Daniel 1. Sie waren 10-mal klüger, 10-mal schöner, 10-mal effektiver. Du musst nach deinem Schema leben lernen. Nach dem, was in deinem Herzen drin ist. Gott will dich aufrichten. Und du musst anfangen, jetzt schon im kleinen Ding. Da war die erste Verweigerung. Da haben sie gelernt, stark zu sein im Glauben. Im Alltag, beim Essen und Trinken. Da beginnt die Bewährung. Der geistliche Kampf. Wir werden nicht nehmen. König, teste mal, probieren wir mal. Und du wirst plötzlich merken, wir sind anders. Die 3 Jungs haben den Gehorsam verweigert am Tisch und dann den Gehorsam da in dieser Arena. Du musst dem Teufel ungehorsam werden. Nicht nur Gott gehorsam. Das ist die eine Sache, dass du Gott gehorsam bist. Das ist wunderbar und Gott segne dich. Aber du musst auch lernen, und das gehört auch zu der christlichen Ausbildung, du musst lernen, dem Teufel, dem Bösen, dem Negativen, dem Übel ungehorsam zu werden. Verweigern. Nicht alles tun, was er sagt. Lass die Steine zu Brot werden. Spring runter. Bet mich an. Du musst dem Teufel ungehorsam werden, Bruder, Schwester. Das gehört dazu. Nicht alles glauben, was er sagt. Nicht alles dulden, was er sagt, das müsstest tolerieren. Nicht alles akzeptieren, was er will. Du musst lernen, Widerspruch einzulegen. Wahre Gläubige gehen nicht mit der Masse, sie sind wie die 3 Jünglinge. Echte wahre Gläubige gehen nach der Wahrheit, nach ihrem Herzen, nach der inneren Stimme, nach dem, was recht ist. Und jeder vernünftige Mensch, der Kopf hat und 2 Augen im Kopf und 2 Ohren hat, der sieht, was normal und was nicht normal ist. Da brauchst du keine Gabe der Geisterunterscheidung. Sie gehen nur nach dem, was Gott will, was richtig ist. Allen anderen folgen sie nicht. Wie sagt Jesus, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und einem anderen Fremden folgen sie nicht nach. Auch wenn du deswegen in den Ofen musst, bleib bei deiner Entscheidung. Und warum viele Menschen nicht frei werden, nicht geheilt werden, nicht gesegnet werden, keinen Fortschritt machen, sie bleiben nicht bei ihrer Entscheidung. Sie sind so wankelmütig. Mal so, mal so. Bleib bei deiner Entscheidung. In Schwierigkeiten gerätst du, wenn du Gott vertraust. Du gerätst in Schwierigkeiten. Und dann erst, indem du in diese Schwierigkeiten hineingeraten bist, kommst du aus der Schwierigkeit raus. Anders, als du hineingekommen bist. Verstehst du das? Nur weil du Gott vertraut hast, kommst du in die Schwierigkeit und in die Not hinein. Und am Schluss merkst du, Gott hat alles wunderbar gemacht. Er hat mir geholfen, stand mir bei. Ich will dir die Wahrheit sagen. Alles andere hilft dir wahrscheinlich nicht als die Wahrheit. Versuch mal, die Wahrheit zu erkennen und zu glauben und nachzuvollziehen. Du musst die Spielregeln einhalten, die gespielt werden. Ob es Mensch ärgere dich nicht ist oder Schach ist oder was es auch immer ist, du musst die Spielregeln einhalten. Auch was wir mit der unsichtbaren Welt zu tun haben, die Spielregeln zwischen der unsichtbaren Welt. Du musst einhalten, die Spielregeln. Ganz arg wichtig. Sonst kommst du nicht raus, sonst passiert nichts. Sonst wirkt der Glaube nicht. Sonst verbrennst du im Ofen. Und dann kommt nur noch ein Aschehaufen raus von dir. Sonst siegt der Teufel und er bekommt recht. Du musst nach den Spielregeln spielen. Vertrau Gott. Mach die Augen zu, leg den 5. Gang rein und gib Gas und fahr durch. Verstehst? So haben die 3 gemacht. Ich sage das ja so flopsig. Aber ich möchte dir helfen, dass du es verstehst. So wird's gemacht. Gott richtet dich auf, wenn du dich selbst aufrichtest. Wenn du dich selbst aufrichtest, ich mache etwas langsamer, wenn du dich selbst aufrichtest, die sind stehen geblieben, Die sind stehen geblieben. Die haben sich selbst aufgerichtet. Steh auf, heißt es in der Bibel einmal, der du schläfst. So wird Christus Gott dich erleuchten. Oder Gott erleuchten. Aber du musst aufstehen, sonst wird das Licht nicht kommen. Sonst interessiert sich das Licht nicht für dich und Gott auch nicht. Sie blieben standfest. Das konnte ihnen niemand abnehmen. Sie selbst widerstanden. Das war ihre Entscheidung. Wir stehen. Wir bleiben stehen. Sadrach, du bleibst auch stehen. Oder? Und das Schöne dabei ist, die haben sich gegenseitig ermutigt. Das waren zu dritt. Aber wir sehen auch beim Daniel, der war allein. Er konnte auch allein widerstehen. Schöner natürlich, wenn man zu dritt ist. Eine dreifache Schnur reißt nicht, heißt es einmal im Prediger. Aber du musst lernen zu stehen. Auf deinem Platz hier hat Gott mich hingestellt. Und Gott wird mir helfen. Gott wird mir Kraft geben. Und je mehr du stehst und alle Pfeifen und alle Trompeten und alle Posaunen, desto mehr Zivilcourage bist, desto härter werden deine Knochen. Du stehst im Namen Gottes. Wie hat Luther einmal gesagt, auch wenn es 1000 Teufel sind, anders kann ich nicht. Deine Sache wird nur gelingen, wenn du aufstehst und stehen bleibst. Und dann wirst du die Sache durchstehen. Gottes Leute sind anders als die Masse. Sie lassen sich nicht umstimmen und überreden, sie bleiben stehen. Bei dem, was sie gesagt und getan haben. Wir können nicht lassen, haben die Aposteln gesagt. Sie blieben bei ihrer Meinung, bei ihrer Entscheidung. Bleib treu deinem Gott gegenüber. Bleib treu dir selbst gegenüber. Viele sind sich selbst nicht treu. Ja, heute will ich das und morgen will ich was anderes. Treu zur Gemeinde. Und nur die Treuen siegen in ihrem Leben. Und steigen auf. Du, als die dann hier aus dem Ofen rauskamen, die wurden begrenzt, haben lauter Orden und lauter Auszeichnungen bekommen. Du siehst, sie sind aufgestiegen, weil sie stehen geblieben sind. Warum du in deiner Berufung nicht weiterkommst, steh an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Gott will dein Leben zum Positiven verwenden. Er will dich aufrichten, und zwar durch neue Erfahrungen, durch neue Erkenntnisse, durch neue Bewährungen, durch neue Führungen, durch neue Erlebnisse. Weißt du, bleib stehen. Da, wo du stehst, in der Situation, du kannst nicht. Du bist reingeschmissen in dieses Wasser. Und jetzt entweder ertrinkst du oder schwimmst du. Die Nuss, entweder zerquetscht du oder du erstickst dabei. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Du hast nicht viele Möglichkeiten. Und wenn du das tust, was du tun solltest, du wirst eine Lösung finden, ein Rezept. Und Gott weiß, was das Beste für dich ist, das Leben, für dein Leben. Deshalb, wie kamen die Männer aus dem Feuerofen raus? Nicht, wie sie reinkamen, wie kamen sie raus? Sie haben Gott gelobt und gepriesen. Wenn du die Einheitsübersetzung nimmst, das ist eine apokryphische Beifügung noch in der Einheitsübersetzung im dritten Kapitel, das sind fast 100 Verse, der Lobgesang der drei Männer im Feuerofen. Lies mal, den Lobgesang der drei Männer im Feuerofen. Sie preisen nicht sich selbst, sie preisen nicht den König, sie preisen Gott, der alles so wunderbar gemacht hat, alles so wunderbar geführt hat. Preis Gott in deinem Feuerofen. Sie überlebten eine der gewaltigsten Massenmanipulationen schon voraus. Sie blieben stehen. Das war schon der Ofen für sie selbst. Sie blieben stehen. Sie haben zu Gott gehalten. Und Gott hat sie aufgerichtet und sie blieben stehen. Und vielleicht haben sie salutiert, aber sie sind stehen geblieben. Jemand, der nicht vorher stehen gelernt hat, der wird immer gleich in die Knie gehen. Immer. Deshalb, du musst lernen, stehen zu bleiben, wenn du überleben willst. Und zwar schon in kleinen Dingen, in kleinen Entscheidungen, beim Essen und Trinken. So wie diese drei, vier. Wer die übernatürliche Quelle nicht kennt, die Quelle Gottes, dieses verborgene Leben, wer nicht weiß, wie man im Glauben lebt und so weiter, der wird, wenn das Problem auf ihn zukommt, in die Knie gehen und beten, lieber Gott, tu den Boden auf, dass der Boden kommt und sich auftut und mich verschlingt. Der wird den Feuerofen nicht überleben. Wer nicht von Gott gebildet worden ist, standfest zu werden, zu sein, der wird versagen, wenn die Stunde kommt. Aber weil du gehalten hast, mein Wort, in aller Schwachheit, das bisschen, was du gewusst hast, vom Bibelstudium oder wo auch immer, Bibel lesen, Predigten hören, du hast mein Wort bewahrt. Will ich dich bewahren vor der großen weltweiten Katastrophe? Versuch, die über ganze Erde gehen wird. Und das ist noch einmal so eine Situation wie bei diesen drei Jungs dort. Eine weltweite Katastrophe, alle Völker sind versammelt. Und jetzt werden alle sollen alle in die Knie gehen. Diese drei Männer blieben stehen, egal was da war. Sie waren im fremden Land, doch sie haben diesen fremden Mächten nicht unterworfen. Auch wenn du im Alltag draußen bist, in eine verdorbene Gesellschaft bist, du musst nicht diesen fremden Göttern dich unterwerfen. Ich vertraue Gott. Weißt du, du kannst unter furchtbaren Tyrannen leben, aber du kannst auf der Toilette beten, weil du nirgendwo beten kannst. Richard Wurmbrand hat mir einmal erzählt, als er mal bei uns war, er hat Abendmahl gefeiert, aber er sagte, sowas habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, ich bin evangelischer Pfarrer, aber im Gefängnis, er war 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen, da hat er Wasser genommen und hat gesagt, das ist mein Blut für euch vergossen. Ich habe noch nie mit Wasser Abendmahl gefeiert, aber was wir aus dem Glas getrunken haben, die Gefangenen, die dort waren, und er hat das Abendmahl gehalten und das Brot, das sie abgezweigt haben vom Frühstück, das haben sie gebrochen und dann das Mahl gehalten. Das war so ein Geschmack, so eine Herrlichkeit. Das war das Schönste, was ich je erlebte in meinem Leben. Abendmahl aus dem Wasserglas, mit Wasser. Du brauchst nicht immer etwas Perfektes. Du brauchst die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes macht die Sache perfekt. Sie haben sich nicht unterworfen der Obrigkeit, obwohl sie selbst zu der Oberschicht gehörten, diese drei Jungs. Sie dienten nicht der Macht und dem System des Nebukadnezars. Sie waren immer noch sie selbst. Sie waren immer noch sie selbst. Und solche Leute bleiben stehen. Und solche Leute werden nicht gebrochen. Und der Herr sagt, ich werde das nicht zulassen. Ich werde dich stärken, liebes Kind Gottes, dass dein Rückgrat nicht gebrochen wird. Aber du musst stehen bleiben. Deine Werte, an deinen Werten dich halten. Von vornherein dich dem System gar nicht fügen und sagen, weißt du, das Gute prüft alles und das Gute behalten. Das Gute tue ich, aber alles andere, was gegen Gott ist, das werde ich nicht akzeptieren. Der Himmel braucht keine Duckmäuser. Oder sich verdrehen lassen. Sondern der Himmel braucht Leute, die sich selbst geblieben sind. Und sich selbst nicht verleugnet haben. Auch wenn andere einen verleugnen. Und Nebukadnezar versucht auf alle möglichen Wegen und Tricksen und so weiter sie noch gewinnen. Bitte betet mein Bild an, sonst fällt er ineinander zusammen. Betet mein Bild an. Da habe ich jetzt Angst. Alle beten ja an, aber diese drei, die machen ihn zu schaffen. Da macht die Musik lauter und so weiter. Er will sie nur in die Knie zwingen, fallt nieder. Und du weißt, was der Teufel will. Bete mich an. Bete mich an, respektiere mich. Die drei Männer, die kennen ihren Gott und sagen gar nichts. Sie wollen sich nur eins nicht, sie gegen Gott versündigen. Und das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Du darfst alles machen, alles sein, aber du darfst sie nicht an Gott versündigen. An Gott. Du darfst nicht an Gott versündigen. Und so wird der Ofen siebenmal heißer gemacht, der König macht alles Mögliche. Bitte geht in die Knie. Sonst fällt der ganze Gottesdienst auseinander. Und er fiel auseinander. Der wurde ein Bluff und eine Blamage seinesgleichen. Weißt du, der König macht alles Mögliche. Aber der König weiß eins nicht, dass noch über den König, der große König, Gott steht. Das weiß er nicht. Dass der König diesem Gott, dem die drei dienen, machtlos ist. Das ganze System ist geschockt. Durch diese drei. Das ganze System, der ganze Gottesdienst, das ganze Stadion. Groß ist Gott, groß ist Gott, groß ist Gott, das von Sadrach, Mesach und Abednego. Nicht mehr der Gott vom Nebukadnezar. Diese drei haben dem König die Show gestohlen. Und genau deshalb bist du auf diesem Planeten Erde, damit du dem Teufel die Show stiehlst. Ob du es glaubst oder nicht, ob du es verstehst oder nicht, aber das ist der einzige Zweck. Ich lebe dennoch. Ich diene Gott dennoch. Auch wenn dein Gesicht, dein ganzer Körper voller Narben ist und Wunden ist und Beulen ist und Brüchen ist, ich diene Gott dennoch. Die sind alle fassungslos. Die sind erschüttert bis in die Grundfeste, weil diese drei sich nicht gebeugt haben. Die haben nichts Großes getan. Manche Leute denken, ich muss was ganz Großes tun. um Gott zu seiner Ehre verhelfen. Nein, du musst nur stehen bleiben auf deine Füße und sagen, hier stehe ich. Deine Waffe ist einfach die Treue, die Standfestigkeit, das Durchhaltevermögen. Und dann werden alle Sanktionen, alle Strafen nichts bewirken, alles nutzlos sein. Die können drohen, so viel sie wollen. Aber ich bleibe bei meinem Gott. Das ist unsere Verwendung, was Gott will. Die Fortsetzung von dem Gottesdienst gestern und vorgestern, die Verwendung. Gott sucht treue Diener, die das System Satans erschüttern. Wir haben Geld, aber wir sind nicht abhängig vom Geld. Weißt du, Gott hat nichts dagegen, dass du reich bist. Dass du Milliardär bist. Gott hat nichts dagegen. Abraham war superreich. Hiob war superreich. Die Patriarchen waren superreich, aber die hingen nicht an dem Geld. Die konnten verlieren und die wussten, morgen werden wir wieder gewinnen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Die hingen nicht daran. Aber der reiche Jüngling, der hing am Vermögen. Als Jesus ihm sagte, verkaufe alles und folge mir nach. Daniel Kapitel 3, Vers 29 noch. Und dann sagt der König hier, es gibt keinen anderen Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Verstehst du, das war Evangelisation in der Arena. Diese drei durch ihre Treue, die haben den Nebukadnezar überzeugt, es gibt keinen anderen Gott, der einen so retten kann. Gibt keinen anderen Gott. Aus den Widerständler wurden Minister plötzlich. Und Gott gibt uns einen roten Faden, wie du wieder hochkommen kannst, sowas bringen kannst. Er zeigt dir den Heilsweg. Er zeigt dir den Weg zur Erquickung, zu der Quelle. Gehen musst du natürlich diesen Weg selbst. Und ein Ding ist, bleibe treu. Bleibe treu. Bleibe treu deinem Gott. Durch unser Verhalten, nur durch unser Verhalten, werden die alle bekehrt. Wenn die merken, du gehst in die Versammlung, du betest zu Gott, du dienst dem Herrn, du bist dem Herrn treu, du zahlst den Zehnten und du tust das und das und so weiter. Du bleibst dabei. Und nach 20 Jahren kommen sie und sagen, was ist mit dir los? Das ist der Gott, der einen retten kann. Durch unsere Standhaftigkeit, durch unsere Überzeugung sollen die Menschen erkennen, dass wir einen mächtigen Gott haben. Auch wenn er uns nicht errettet. Wir bleiben dabei. Diese drei waren ausschließlich zur Verherrlichung Gottes da. Und Gott hat ihnen ihre Treue belohnt. Und sie wurden so aufgerichtet. Lest die Belohnung. Ich habe es extra nicht gelesen, diese Kapitel 3. Ich möchte, dass du zu Hause es durchliest. Und auch vielleicht der andere, bei manchen ist es in Apokryphen, der Gesang der Männer im Feuerofen. So, dass du das liest nochmals, wie sie Gott gelobt und gepriesen haben. Im Elend. Nicht nur geschrien, Herr, wir gehen unter. Du wirst gerettet. Und damit komme ich jetzt langsam zum Schluss. Du wirst errettet, wenn du anfängst, Gott anzubeten. Gott anzubeten. Du wirst errettet. Dir wird geholfen. Du wirst geheilt. Wenn du anfängst, Gott anzubeten, wie dieser eine, der zurückkam als Aussätziger. Danke, Jesus. Durch Anbetung wird dein Schicksal gewendet. Und wir werden dein Bild nicht anbeten. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und sonst niemand. Du richtest mein Haupt auf. Halleluja. Preis Gott, lass uns aufstehen und lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du die Kinder Gottes aufrichtest, die treu sind, auch wenn es nur drei sind, die so stehen bleiben wie dieser Sadrach, Mesach und Abednego, auch wenn sie heidnischen Namen gehabt haben, dass die hießen ganz anders vom Original. Aber Herr, du kennst die Herzen und du weißt, wie unser Herz ist, was unser Herz denkt, was unser Herz fühlt, was unser Herz will. Wir wollen deine Ehre, Herr, und du kannst nur geehrt werden, wenn deine Kinder treu bleiben. Und ich bitte um eine treue Gemeinde, um treue Christen in Deutschland, hier in dieser Welt, treue Menschen, die einfach zu dir, zu sich selbst stehen und die einfach zur Gemeinde stehen und einfach nicht nachgeben, dass sie nicht nachlassen, dass sie festbleiben. Es ist ein köstliches Ding, spricht der Herr, wo das Herz fest geworden ist. Vater, ich danke dir für die festen Herzen und möge diese Predigt heute Morgen beitragen, dass vielleicht bei dem einen und dem anderen das Herz etwas fester wird. In Jesu Namen. Halleluja. 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 Kannst du Amen sagen?
Amen.